SRF 1.
.30 Uhr informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Premiere. Wir stimmen nochmals ab über die Besteuerung von Ehepaaren. Das Bundesgericht hat soeben über die Heiratsstrafe-Initiative der CVP entschieden. Dazu gleich mehr. Bei den Parlamentswahlen in Israel liegt Benjamin Netanyahus Likud vorne. Die letzten Stimmen werden noch ausgezählt. 8 Jahre sind genug. Seraina Rohrer, die Direktorin der Solothurner Filmtage, wechselt zur Kulturstiftung Pro Helvetia. So nicht. Der Bundesrat stoppt die weitere Einzonung von Bauland in den Kantonen Genf, Luzern, Schwyz, Zug und Zürich. Und um 13 Uhr wie wurde die Schweiz zur Schweiz? Das Landesmuseum in Zürich erneuert seine Dauerausstellung. Die zwei Kuratorinnen erklären, was sie in der 550-jährigen Geschichte hervorgehoben und was sie weggelassen haben, im Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Bei der israelischen Parlamentswahl gewinnt Benjamin Netanyahus Likud-Partei. Aber auch Netanyahus Herausforderer Benny Gantz beansprucht den Sieg für sich. Wie geht das? Aus Jerusalem berichtet unsere Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Um 22 Uhr gestern Nacht schlossen in Israel die Wahllokale. Erste Hochrechnungen zeigten, das Bündnis Blau-Weiß führte vor Likud von Benjamin Netanyahu. Das ermutigte Parteichef Benny Gantz so sehr, dass er sich zum Sieger erklärte, noch bevor die ganze Nation im Bett war. Er bedankte sich bei allen, die sich für diesen Sieg eingesetzt hatten und versprach ein blau-weißes Israel. Die Siegeserklärung war, wie sich kurz danach zeigte, voreilig. Die verschiedenen Fernsehstationen zeigten unterschiedliche Resultate. Bei der einen führte Gantz, bei der anderen Netanyahu und bei der dritten waren die beiden Parteien gleich auf. Doch langsam wurde klar, dass die rechten und religiösen Parteien genug Stimmen machen würden, um Netanyahu eine Mehrheitskoalition zu ermöglichen. Dann erklärte sich Netanyahu zum Sieger. Und nach einem aggressiven Wahlkampf schlug er dann auch umgehend versöhnlichere Töne an. Er werde zwar eine rechte Regierung bilden, aber er werde Premierminister für alle Bürgerinnen und Bürger Israels sein. Linke und Rechte, jüdische und nichtjüdische. Das glaubt ihm wohl die Hälfte des Landes nicht. Denn während dem Wahlkampf hatte er gegen Linke und Araber gehetzt und keine Partei war ihm zu nationalistisch oder gar rassistisch, um ihr Versprechen zu machen. Trotzdem dürfte er mit der Regierungsbildung beauftragt werden, sobald wirklich alle Resultate klar sind.
Und damit direkt zu Ihnen, Susan Brunner. Heißt jetzt das, Benjamin Netanyahu wird also sehr wahrscheinlich neuer alter Regierungschef, auch wenn etwa 200.000 Stimmen noch immer nicht ausgezählt sind?
Ja, das ist sehr wahrscheinlich, weil die 200 Stimmen, die nicht ausgezählt sind oder noch nicht, die kommen vor allem von Militärangehörigen, von Diplomaten, auch von Spitalpatienten und die sind erfahrungsgemäß, sind die meistens eher rechts. Das heißt, es dürfte sich am Resultat, nämlich dass die Mehrheit der israelischen Bevölkerung eine rechte Regierung wünscht, nichts ändern.
So wie es jetzt aussieht, hat es in Israel jetzt etwa zwei gleich große Parteien. Was heißt das für das Land?
Also eigentlich, wenn es normal laufen würde, könnten sie komfortabel eine Mehrheitskoalition bilden. Und für einmal hätten die kleinen Parteien weniger Gewicht als jetzt, weil diese können ja die Großen immer unter Druck setzen, weil die Großen sie ja brauchen, um eine Regierung zu bilden. Aber diese Großkoalition dürfte eher nicht passieren, weil Netanyahu eine Anklage wegen Korruption droht und Benny Gantz, der sich im Wahlkampf als Saubermann präsentiert hat, dürfte nicht Hand bieten wollen, dass Netanyahu irgendwie davonkommt oder Premierminister bleiben dürfte, selbst wenn er angeklagt würde. Ob der Blau-Weiß-Block dann vielleicht eine schlagkräftige Opposition bildet, das wird sich erst weisen müssen.
Benjamin Netanyahus Partei hätte ja gute Chancen, wieder eine Koalition zu bilden. Wie sähe es da bei Benny Gantz Partei aus?
Er kommt sicher, Stand jetzt, auf weniger Sitze als Netanyahu, rund 10 Sitze weniger sind das. Er wollte ja eine Mitte-Links-Koalition bilden und das will die Mehrheit der Israelis offensichtlich nicht. Und im Moment ist es so, dass Likud mit den rechten Parteien käme etwa auf 65 Sitze und Blau-Weiß mit anderen Parteien etwa auf 55. Benny Gantz dürfte es also schwer haben, mit der Regierungsbildung beauftragt zu werden.
Die einst große Arbeiterpartei hat laut Hochrechnungen nur etwa 6 Sitze in der Knesset, Meretz nur 4. Was ist eigentlich aus den linken Parteien im Land geworden?
Ich habe gestern mit einigen Linken geredet vor den Wahllokalen, die gerade bei der Stimmabgabe waren oder noch Wahlwerbung gemacht haben. Und viele haben gesagt, lieber für Blau-Weiß von Gantz stimmen, damit er wirklich eine Chance hat, diesen Netanyahu endlich loszuwerden, so haben sie sich ausgedrückt. Und das ist, also es war wirklich Gantz, der von der Linken auch Stimmen abgesogen hat. Und hier wurde es eher gefeiert unter der Linken, dass Meretz den Sprung überhaupt noch in die Knesset geschafft hat. Also von dem her betrachtet man das nicht als Niederlage. Aber es ist schon klar, wenn man die letzten Jahre anschaut, unter Netanyahu, also vor allem die 10 Jahre in Serie, in denen er Premierminister war, dass Israel rechts wählt.
Danke, Susan Brunner. Danke nach Jerusalem. Wir hören Sie wieder im Echo der Zeit. Und damit zur anderen großen Neuigkeit des Mittags. Wir werden erstmals in der Schweiz eine Abstimmung wiederholen und nochmals abstimmen. Wir entscheiden nochmals über die Heiratsstrafe-Initiative der CVP an der Urne. Das Bundesgericht hat das soeben entschieden. Unser Korrespondent sitzt noch im Saal und wartet, bis er diesen verlassen kann. Das heißt, wir werden ihn noch hören im Laufe des Rendezvous und ziehen jetzt die weiteren Nachrichten vor mit Corinna Heinzmann.
Die Direktorin der Solothurner Filmtage, Seraina Rohrer, verlässt das Filmfestival. Sie wird Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und Leiterin des neuen Bereichs Innovation und Gesellschaft. Seraina Rohrer sagt über ihre 8 Jahre als Direktorin der Solothurner Filmtage:
Es war für mich eine sehr emotionale Zeit mit unzähligen Höhepunkten, auch schwierigen Momenten. Ich denke, dass das, was ich wirklich machen konnte, nämlich den Nachwuchs stärken, die Verbindung in die Romandie stärken und das Öffnen gegenüber auch der Internationalität, dass ich das umsetzen konnte und das auch festigen konnte. Und in dem Sinne bin ich wirklich davon überzeugt, dass das jetzt ein guter Moment ist, um etwas Neues anzupacken.
Wer neue Direktorin oder neuer Direktor des Filmfestivals wird, ist noch unklar. In der Affäre um den Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz sind nun auch die Behörden in Liechtenstein aktiv geworden. Die Liechtensteiner Staatsanwaltschaft führe eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Geldwäscherei, bestätigte der zuständige Staatsanwalt. Grund sei ein Amtshilfegesuch aus Zürich. Laut dem Online-Portal Inside Paradeplatz soll es um Zahlungen gehen, die über die Liechtensteiner Bank LGT flossen. Die Zürcher Justiz ermittelt seit gut einem Jahr gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Schweizerische Städteverband beurteilt das Rahmenabkommen mit der EU weitgehend positiv. Im Rahmenabkommen ist unter anderem geregelt, wie genau die Schweiz künftig Neuerungen des EU-Rechts übernehmen soll und wie Streitigkeiten zwischen der Schweiz und der EU gelöst würden. Der Schweizerische Städteverband findet, die Entscheidungsprozesse in der Schweiz blieben dabei gewahrt. Kritik übt der Städteverband aber unter anderem bei den flankierenden Massnahmen. Dort soll der Bundesrat Nachverhandlungen führen, so die Forderung. Neuseeland verschärft sein Waffengesetz. Alle Parlamentarier, bis auf einen Abgeordneten, stimmten für die Änderungen. Premierministerin Jacinda Ardern erklärte im Parlament, die Verschärfung solle bereits am Freitag in Kraft treten. Damit verbietet Neuseeland künftig den Besitz von halbautomatischen Waffen. Bei Verstößen droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren. Die Änderungen sind eine Reaktion auf den Anschlag Mitte März in Christchurch. Ein Mann hatte in 2 Moscheen 50 Menschen erschossen. Naturkatastrophen richten immer größere Schäden an. Das schreibt der Rückversicherer Swiss Re in einer Studie. Der Grund: immer mehr Menschen lebten in Risikogebieten. So habe sich etwa die Bevölkerung an den Küsten in Asien vervielfacht. Komme es zu einem Tsunami, seien mehr Menschen und mehr Vermögenswerte betroffen. In den letzten beiden Jahren bezahlten Versicherungskonzerne laut Swiss Re für Schäden durch Naturkatastrophen fast 220 Milliarden US-Dollar. So viel wie noch nie innerhalb von 2 Jahren, heißt es in der Studie. Das Landesmuseum in Zürich erneuert seine Dauerausstellung zur Geschichte der Schweiz. Die Ausstellung ist einem Zeitraum von 550 Jahren gewidmet. Während diesem habe sich die Schweiz vom Ende des Mittelalters bis hin zur Neuzeit entwickelt, heißt es in einer Mitteilung des Schweizerischen Landesmuseums. Auch werde der Entstehungsprozess der alten Eidgenossenschaft zum modernen Bundesstaat deutlich. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise nass. Morgen Nachmittag lockern die Wolken auf, aus Norden zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen im Mittelland rund 12 Grad. Im Süden gibt es heute 17 und morgen 15 Grad. Dazu bläst morgen im Mittelland eine zügige bis starke Brise.
In der Schweiz ist der Föderalismus ein hohes Gut. Die Kantone schätzen es nicht, wenn man sie gängelt, wenn man ihnen Vorgaben macht. Halten sie sich allerdings nicht ans Gesetz, dann muss der Bund einschreiten. Wie im Fall des Raumplanungsgesetzes. Da hat der Bundesrat jetzt einen Einzonungsstopp in 5 Kantonen verhängt. Zürich, Genf, Luzern, Schwyz und Zug dürfen vorerst kein Bauland mehr einzonen. Denn diese 5 Kantone haben das Raumplanungsgesetz nicht fristgerecht umgesetzt. Gaudenz Wacker aus dem Bundeshaus.
Der Einzonungsstopp bedeutet, die betroffenen 5 Kantone dürfen vorerst keine Landwirtschaftszonen mehr zu Bauland machen. Der Grund, diese Kantone haben es nicht geschafft, innerhalb 5 Jahren eine korrekte Mehrwertabgabe einzuführen, so wie es das Raumplanungsgesetz verlangt. Eine solche Abgabe zahlen müssen Landbesitzer, die profitieren, wenn ihr Grundstück zu Bauland wird. Ihnen gehört Land, das mit der Einzonung plötzlich viel mehr wert ist. Einen Teil dieser Wertsteigerung sollen sie an die Steuerbehörden abliefern. Das Gesetz fordert mindestens 20%. Der Einzonungsstopp in den 5 Kantonen gilt ab dem 1. Mai und der Stopp ist scharf, wie Thomas Kappeler vom Bundesamt für Raumentwicklung erklärt.
Das Verbot ist allgemein, es kennt keine Ausnahmen und es gilt auch dann, wenn eine Kompensation vorgesehen wäre.
Die 5 Kantone können das Verbot also nicht umgehen, indem sie Bauland, wo gerade nicht gebaut werden soll, wieder zurückzonen. Eine solche Kompensationsmöglichkeit sah noch die Zersiedelungsinitiative vor, die das Stimmvolk vor 2 Monaten ablehnte. Kappeler sagt daher:
Insofern ist die Sanktion noch strenger, als es von der Zersiedelungsinitiative vorgesehen wäre.
Keinen Quadratmeter Landwirtschaftsland mehr zu Bauland machen. Diese Strafe ist spürbar.
Es ist eine einschneidende Maßnahme, das stimmt. Den Kantonen war das aber von Anfang an klar, seit 5 Jahren. Die Sanktion wurde auch im Einverständnis mit den Kantonen so festgelegt.
Im Kanton Zürich etwa hat sich das Verbot abgezeichnet. Hier liegt das Gesetz noch bei der zuständigen Kommission des Parlaments. In Luzern, Genf und Schwyz wiederum gilt zwar bereits eine Mehrwertabgabe, diese respektiere aber die Vorgaben des Gesetzes nicht, schreibt der Bundesrat. Jetzt schon steht fest, bis zum 1. Mai werden noch weitere Kantone mit einem Einzonungsstopp belegt. Denn bis dann müssen die Kantone nicht nur eine Mehrwertabgabe einführen, sie müssen auch einen Richtplan haben, den der Bundesrat genehmigt hat.
Hier ist absehbar, dass es auch nicht alle Kantone schaffen werden, über einen genehmigten Richtplan in diesem Zeitpunkt zu verfügen. Und diese Kantone werden dann ebenfalls mit einem Einzonungsstopp konfrontiert sein.
Der Einzonungsstopp in einem Kanton gilt so lange, bis er seine Raumplanung bundesrechtskonform geregelt hat. Dann darf wieder eingezont werden.
Die Heiratsstrafe-Initiative. Werden wir nochmals darüber abstimmen? Erstmals seit 1848 geschieht so etwas. Das Urteil und die Begründung hier im Rendezvous. Soi Hafeli, soi Tekeli. Bulgarien wird erschüttert von einem riesigen Immobilienskandal. Und die, die Korruption verfolgen sollten, stecken mittendrin. Und manchmal hilft nur noch Beten. Augenschein bei Bauerstochter Amina und ihrem Vater in Indonesien, 6 Monate nach dem Tsunami. Es war knapp damals. Die Stimmberechtigten sagten vor 3 Jahren nur mit einer knappen Mehrheit Nein zur Abschaffung der Heiratsstrafe. Das Problematische daran, vor dieser Abstimmung war im Abstimmungsbüchlein zu lesen, dass in der Schweiz 80.000 Doppelverdiener-Ehepaare von der Heiratsstrafe betroffen seien. Und das war falsch, wie sich 2 Jahre nach der Abstimmung herausstellte. Der Bund hatte sich verrechnet, es waren weit mehr, nämlich 454.000 Doppelverdiener-Ehepaare, die deutlich mehr Steuern zahlten, als wenn sie unverheiratet gewesen wären. Mehrere CVP-Politiker zogen deshalb vor Bundesgericht und verlangten, dass die Abstimmung für ungültig erklärt wird. Das Bundesgericht hat vor wenigen Minuten entschieden und hebt den Urnengang auf. Andreas Stüdli in Lausanne, wie begründen denn die obersten Richter den Entscheid?
Der Fehler des Bundesrats, der wog für die Mehrheit der Bundesrichter einfach zu schwer. Diese falsche Zahl von 80.000 betroffenen Ehepaaren, die stamme aus einer Schätzung aus dem Jahr 2001. Der Bundesrat habe vor der Abstimmung aber weder transparent gemacht, dass diese Zahlen so veraltet gewesen seien, noch habe er öffentlich gemacht, dass es sich bloß um eine Schätzung gehandelt habe. Das sei geradezu schockierend, sagte ein Bundesrichter, dass der Bundesrat diese Zahlen nicht angepasst wurde, obwohl er sich dessen bewusst war. Weil das Ergebnis mit 50,8% Nein-Anteil so knapp gewesen war, sei ein anderer Ausgang der Abstimmung durchaus möglich gewesen. Diese Fehler seien deshalb eine schwerwiegende Verletzung der Abstimmungsfreiheit. In der Abwägung aller Faktoren sei die Abstimmung deshalb aufzuheben. Das sagen bislang 4 der 5 Richter in den Beratungen, die in diesem Moment übrigens noch nicht ganz beendet sind, sondern immer noch andauern.
Heißt jetzt das, dass wir nochmals darüber abstimmen?
Das ist wirklich ein Präzedenzfall. Noch nie ist in der Schweiz eine nationale Abstimmung aufgehoben worden. Deshalb ist es etwas unsicher, wie es nun weitergeht. Eine Wiederholung, ja, die steht im Zentrum. Der Bundesrat, der steht aber vor einem Novum. Der muss nun entscheiden, ob und wann eine solche zweite Abstimmung zu dieser Initiative angesetzt wird. Und ebenfalls ist völlig offen, ob diese Initiative noch einmal in die Beratungen des Parlaments geht oder ob es allenfalls direkt zu einem Urnengang kommen könnte.
Also fest steht, die Abstimmung ist aufgehoben. Was bedeutet das denn in Bezug auf zukünftige Volksabstimmungen?
Das ist vor allem eine Erinnerung an die Adresse von Bundesbern an ein Fundament der direkten Demokratie in der Schweiz, nämlich die freie Meinungsbildung. Sie muss einfach gewährleistet sein. Das ist das klare Signal des Bundesgerichts heute. Das heißt zugleich, dass der Bundesrat künftig vor einer Abstimmung sagen muss, wenn es nicht möglich ist, zum Beispiel die Zahl der Betroffenen zu nennen oder die Einnahmenverluste einer Steuerreform zum Beispiel nicht genau beziffern könnte. Das Bundesgericht passt hier seine Rechtsprechung an und geht wirklich weiter, als es bislang je gegangen ist mit dieser Aufhebung. Das bedeutet schlussendlich, der Bund, der muss künftig genauer sein im Vorfeld von Abstimmungen. Es bedeutet aber auch, dass künftig wohl viel mehr Abstimmungen auf nationaler Ebene auch Jahre später noch angefochten werden in Zukunft.
Danke, Andreas Stüdli, informiert aus erster Hand im Rendezvous. Und wir haben auch schon eine erste Reaktion. Elmar Plotzer konnte mit dem CVP-Präsidenten Gerhard Pfister sprechen.
Ich bin sehr dankbar, dass das Bundesgericht den Argumenten der CVP gefolgt ist und gesagt hat, bei dieser Abstimmung sind dermaßen gravierende falsche Informationen vorgelegen, dass man diese Abstimmung wiederholen muss.
Sie sind froh darüber. Was bedeutet das auch für Ihre Partei? Ist das mindestens teilweise jetzt auch, natürlich die Abstimmung kommt jetzt nochmal, aber ist das auch ein Erfolg für Ihre Partei jetzt?
Es ist ein gewisser Erfolg, es ist eine gewisse Genugtuung, denn die CVP hat immer gesagt, dass die Zahlen, die vorgelegen sind, wirklich krass falsch waren und der Abstimmungsausgang war ja denkbar knapp. Ich glaube, es hat 1% ungefähr gefehlt. Das Standesmeer wurde erreicht und bei so krassen Fehlinformationen ist es durchaus zu vermuten, dass das Volk anders entschieden hätte, wenn es gewusst hätte, dass 5-mal mehr Personen betroffen sind von der Heiratsstrafe, als der Bundesrat gesagt hat.
Und noch eine letzte Frage, ebenso Ehe, Familienpolitik sind ja ganz zentrale Themen, zentrale Werte für die CVP. Wie wichtig ist es jetzt für Sie, dass eben dieses Thema jetzt wieder auf dem Tapet ist?
Es ist erfreulich, dass der Einsatz der CVP für die Familien und den Mittelstand und für die Abschaffung der Heiratsstrafe wieder zum Thema gemacht werden muss. Das Parlament hat seinerzeit es verpasst, eine Lösung zu finden. Es ist richtig, dass das Volk jetzt noch einmal unter diesen neuen Grundlagen abstimmen kann. Aber das wird natürlich noch eine gewisse Zeit dauern.
Die erste Forderung von CVP-Präsident Pfister liegt also auf dem Tisch. Die Abstimmung solle wiederholt werden. Derweil tut sich etwas auf der Straße. SRF Verkehrsinfo von 12.50 Uhr. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margarethen. Zwischen Au und St. Margarethen liegen Plastikteile auf der Fahrbahn. Es ist ein politisches Erdbeben. In Bulgarien tritt die halbe politische Chefetage zurück. Der Grund? Ein handfester Immobilienskandal. Die Justizministerin, die rechte Hand des Premierministers und zwei Vizeminister sind schon weg. Gestern sind Parlamentsabgeordnete und Bürgermeister der bulgarischen Regierungspartei dazugekommen. Und die Antikorruptionsbehörde ist selbst unter Verdacht. Osteuropa-Korrespondentin Sarah Novotny hat die ganze Geschichte.
Korruption in Bulgarien, das ist nichts Neues? Doch, die aktuellen Schummeleien mit teuren Wohnungen zeigen grell, wie tief Bulgariens Probleme sitzen. Die rechte Hand des Premierministers, die Justizministerin, der Vize-Energieminister, die Vizeministerin für Sport, Parlamentsabgeordnete, Bürgermeister, sie alle sollen luxuriöse Wohnungen gekauft haben und dafür weit weniger bezahlt haben, als der Markt hergeben würde. Bei einer Immobilienfirma, die in der Hauptstadt Sofia dick im Geschäft ist. Einer Firma, die viele öffentliche Aufträge bekommt. Sie alle sind zurückgetreten. Aber Apartmentgate, wie bulgarische Medien den Skandal nennen, ist deshalb noch lange nicht vorbei. Staatspräsident Rumen Radev hat jetzt sogar den Nationalen Sicherheitsrat zusammengetrommelt. Ohne Ergebnis, dafür mit einer Medienkonferenz im Anschluss.
Apartmentgate.
Die Verantwortlichen in Bulgarien vernachlässigten das Thema Korruption immer noch, sagt der Präsident. Mit den Verantwortlichen meint er auch den Chef der Antikorruptionsbehörde. Ihm hat Präsident Radev das Vertrauen entzogen. Eigentlich wäre dieser Kämpfer gegen Korruption zuständig dafür, dass die zurückgetretenen Politiker nun ein angemessenes juristisches Nachspiel bekommen. Nur, er hat offenbar selbst getrickst mit seiner Luxuswohnung. Für die Steuererklärung hat er angegeben, seine Wohnung sei 200 Quadratmeter groß und habe 150.000 Euro gekostet. Vergessen hat er dabei, dass zur Wohnung auch noch eine 200 Quadratmeter große Terrasse gehört. Die Erklärung des Antikorruptionschefs, es sei eine gemeinsame Terrasse. Dumm nur, dass sie einzig und allein über seine Wohnung zu erreichen ist, schreiben dazu bulgarische Medien und veröffentlichen Fotos. Regierungschef Bojko Borissov, er ist in einer anderen Partei als Staatspräsident Radev, sieht in all dem kein großes Problem.
Minister, един, втори, трети замминистър, само по този случай. Сега се проверяват прокуратурата и другия министър ще отиде, ако има нарушение.
Die Minister seien ja zurückgetreten wegen ihrer unsauberen Machenschaften. Sie bekämen es ja zu tun mit juristischen Konsequenzen, sagte er vor den Medien. Korruption werde ja bestraft in Bulgarien. Erst letztes Jahr ist ein neues Gesetz gegen Korruption in Kraft getreten. Erst letztes Jahr hat die Antikorruptionsbehörde in ihrer heutigen Form die Arbeit aufgenommen. Für viele Beobachter und für die bulgarische Opposition ist nach Apartmentgate nun aber klar, der Kampf gegen Korruption funktioniert immer noch nicht. Und auch die Bevölkerung hat genug. Mitten im Wahlkampf vor den Europawahlen im Mai verliert die Partei von Regierungschef Borissov Zustimmung und Vertrauen. Das sagen Umfragen. Bulgarien ist nicht nur Mitglied der Europäischen Union und bekommt viel Geld aus Brüssel. Das Land soll künftig auch aus der Schweiz mehr Geld erhalten, zumindest im Verhältnis zu anderen osteuropäischen Ländern. Und zwar im Rahmen der sogenannten Kohäsionsmilliarde.
Das Debakel für Boeing wird immer grösser und teurer. Nach dem Grounding aller Flugzeuge vom Typ 737 MAX, nach dem Ärger mit Luftfahrtbehörden und ersten Klagen von Familien der Opfer, gab es letzte Nacht für den amerikanischen Flugzeugbauer weitere schlechte Nachrichten. Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jacquemart.
Die erste schlechte Nachricht. Laut der US-Zeitung Wall Street Journal hat Boeing im Monat März zum ersten Mal seit fast 7 Jahren keine einzige Bestellung für ein Flugzeug des Typs 737 MAX erhalten. Das ist kein gutes Zeichen. Die 737-Passagierflugzeuge sind finanziell enorm wichtig für Boeing. Mit ihnen machte Boeing 2018 ein Drittel des Umsatzes und die Hälfte des letztjährigen Gewinns, nämlich $5 Milliarden von total 10 Milliarden. Die zweite schlechte Nachricht. Heute Nacht reichten die ersten Boeing-Aktionäre bei einem Bundesgericht in Chicago Klage gegen das Unternehmen ein. Die Aktionäre werfen Boeing vor, die Maschine 737 MAX zu früh und überhastet auf den Markt gebracht zu haben. Diese zwei neuen schlechten Nachrichten reihen sich an bereits anderen teuren Ärger an. Dutzende von Familien der Opfer der Crashs verlangen von Boeing Schadenersatz für den Tod ihrer Familienmitglieder. Immer kostspieliger wird für Boeing auch das Grounding jener 737 MAX, die schon im Betrieb sind und die die Fluggesellschaften am Boden behalten. Die Fluggesellschaften werden versuchen, Boeing für diese Flugunterbrüche zahlen zu lassen. Ganz zu schweigen von der Reparatur der zwei Softwarefehler, die sich in die Länge zieht und ebenfalls hohe Kosten verursacht. So muss Boeing die Produktion der 737-Serie kürzen, um sich der Software des 737 MAX widmen zu können. Wie teuer die Affäre 737 MAX für Boeing letztlich wird, weiß heute niemand. Sicher ist nur, es werden Milliarden sein, für die teilweise auch die Versicherungen aufkommen müssen. Unter ihnen auch der Schweizer Rückversicherer Swiss Re, der einen Teil der Verluste trägt, wenn seine Kunden, die Erstversicherer, mit Luftverkehrsversicherungen Verluste einfahren. Wie hoch die Swiss Re den Schaden im Zusammenhang mit Boeing veranschlagt, wird sie anlässlich der Generalversammlung von nächster Woche bekannt geben.
Rendezvous kurz vor eins zu unserer Reportage. Zuerst ein Erdbeben, dann der Tsunami. Vor einem halben Jahr wurden Teile der indonesischen Stadt Palu und die umliegenden Gemeinden zerstört. Mehr als 5'000 Personen kamen ums Leben, zehntausende Häuser wurden zerstört. An mehreren Orten verflüssigte sich sogar der Boden, sodass Häuser und Menschen unter Landmassen begraben wurden. Viele Überlebende suchten Trost bei Gott, wie Bauer Asmuddin und seine Tochter Amina. Kurz nach der Katastrophe sagten sie unserer Korrespondentin, dass sie ab jetzt ein gottesfürchtigeres Leben führen wollten. Karin Wenger ist nach Indonesien zurückgekehrt, um zu sehen, was aus dem Bauer und seiner Tochter geworden ist.
Die Wunden auf Aminas Gesicht sind verheilt. Wenn sie betet, schließt sie die Augen. Diese füllen sich sofort mit Tränen, als Amina nach dem Gebet über ihre tote Mutter spricht. Seit der Katastrophe bete ich 5-mal am Tag. Ich sage zu Gott, bitte empfange meine Mutter, meine Großmutter und Nichten. Ich glaube, sie sind jetzt im Himmel. 7 Familienmitglieder wurden von der Erde mitgerissen und begraben, als diese im vergangenen September Aminas komplettes Dorf verschlang. Amina und ihr Vater Asmuddin überlebten auf wundersame Weise. Doch es blieb ihnen nichts. Nun, 6 Monate später, führt Bauer Asmuddin durch das neue Lager aus Spanplatten, das ihnen die Regierung gebaut hat. Manche Bewohner haben kleine Gärten angelegt, Frauen waschen Kleider an einem Brunnen. In Asmuddins Hütte läuft Musik, das Radio und Gott hätten ihm durch die besonders dunklen Stunden geholfen, sagt der kleine, sehnige Mann. Wenn ich nicht schlafen kann und meine Frau vermisse, mache ich das Radio an, um mich abzulenken. Doch ich weiß, durch die Katastrophe hat mir Gott die Möglichkeit gegeben, ein besserer Muslim und besserer Mensch zu werden. Wenn die Muezzins heute in Palu zum Gebet rufen, gehen die Menschen in die Moschee. Islamische Organisationen verstanden ihrerseits, wie empfänglich die Überlebenden für religiöse Heilsversprechen sind. Mitglieder der Islamischen Verteidigungsfront flogen wenige Stunden nach dem Erdbeben mit Hilfslieferungen ein und sind immer noch hier. Die erzkonservative Organisation hat ihre Anhänger immer wieder gegen Andersdenkende aufgehetzt und ging auch schon gewaltsam gegen diese vor. Doch ihre radikale, intolerante Ideologie sei in Palu nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, sagt Mohammed Dedi Asari, der Imam der Baitur Rahman Moschee. Die Moschee wurde durch den Tsunami zerstört. Einzig das Minarett steht noch schief.
Jadi Allah menciptakan kita semua ini.
Die wichtigste Botschaft aus dem Koran ist, dass Gott unterschiedliche Menschen geschaffen hat. Seine Vision ist, dass wir diese Differenzen überwinden und uns vereinen. Das ist hier nach dem Erdbeben geschehen. So wolle ihm der christliche Besitzer des Einkaufszentrums nebenan helfen, die Moschee wieder aufzubauen. Thomas Tantotosi gehört der christlichen Minderheit in der Stadt an und ist Pfarrer an der Immanuelkirche. Er sagt ebenfalls, die Katastrophe habe nicht Zwist, sondern Eintracht gebracht. Die Leute haben gemerkt, wie verletzlich sie sind. Früher haben sie sich nur um sich selbst gekümmert, heute kümmern sie sich umeinander. In der kleinen Hütte von Asmudin und Amina wird heute nicht nur mehr gebetet. Bauer Asmudin und seine Tochter denken auch darüber nach, wie sie anderen mehr helfen und ihr Dorf wieder aufbauen können. Nun, 6 Monate nach dem Erdbeben, zeigt sich, trotz der schnellen Hilfslieferungen radikaler islamistischer Organisationen war deren intolerantes Gedankengut nicht willkommen. Auf Sulawesi wird heute gelebt, für was Indonesien schon vor dem Erdbeben bekannt war, für einen toleranten Islam.
Die Reportage von Karin Wenger. Rendezvous ist 1:01. Manchmal ist es interessanter, was man nicht sagt, als das, was man sagt. Das gilt auch für die Ausstellung über die Geschichte der Schweiz im Landesmuseum in Zürich. Was die Kuratorinnen weggelassen haben und warum, ist auch Thema im Tagesgespräch, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Corinna Heinzmann.
Das Schweizer Stimmvolk wird wohl nochmals über die sogenannte Heiratsstrafe abstimmen. Das Bundesgericht hat zum ersten Mal eine eidgenössische Volksabstimmung für ungültig erklärt. Grund sind Fehlinformationen im Abstimmungsbüchlein beim Urnengang 2016. 5 Kantone dürfen ab Mai vorerst kein Bauland mehr einzonen. Das hat der Bundesrat entschieden. Es sind Genf, Luzern, Schwyz, Zug und Zürich. Die Kantone hielten gewisse Vorgaben des Raumplanungsgesetzes nicht ein, begründet der Bundesrat. Die Direktorin der Solothurner Filmtage, Seraina Rohrer, verlässt das Filmfestival. Sie wird Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Seraina Rohrer war 8 Jahre lang Direktorin der Solothurner Filmtage.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.